Willkommen zu Mind und Bodyset, dem Podcast für deine Gesundheit. Heute nicht allein, sondern mit einem echten Experten. Ich freue mich, Professor Dr. Stefan Martin begrüßen zu können. Er ist Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums. Und wer sich so ein bisschen mal umschaut, findet sehr schnell, dass er als im Fokus als Top-Arzt ausgewiesen ist und auch in der Sternliste für ausgezeichnete Ärzte als Spezialist für nicht-medikamentöse Diabetes-Therapie geführt wird. Diverse Auszeichnungen, die ich jetzt hier im Einzelnen nicht vorstellen werde, die aber klar für eine ausgezeichnete Arbeit und ein großes Engagement sprechen. Und ich möchte direkt vorab einen ganz, ganz wichtigen Tipp geben. Wer das Video gerade auch sieht, kann es nochmal quasi schwarz auf weiß oder zumindest weiß auf blau nachlesen. Und das gilt seiner Internetseite rezept-frei.de. Das ist ein Gesundheitsblog, der wirklich viele, viele Tipps auch abseits der reinen Diabetologie für ein gesundes Älterwerden und ein rezeptfreies Leben enthält. Lieber Martin, lieber Stefan, ich freue mich, dass du dir die Zeit heute nimmst, hier zu sein. Habe ich irgendetwas vergessen oder gibt es noch etwas zu ergänzen von deiner Seite?
Nein, also wir wollen ja zu den Inhalten kommen und uns nicht mit solchen Oberflächlichkeiten beschäftigen. Vielleicht nur zu dem Rezeptfrei. Ja, das ist etwas, was ich schon zum 530. Male geschrieben habe. Es erscheint immer am Freitag in der NRZ. Und da schreibe ich immer über eine wissenschaftliche Publikation. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Tipps, die ich mir aus den Fingern sauge, sondern das sind immer wissenschaftliche Publikationen, wie wir mit unserem Lebensstil wirklich uns gesund erhalten können. Und ich glaube, wer Lust hat, sollte einfach mal reinschauen, weil mir geht es darum, als Arzt, dass die Patienten gar nicht zu mir kommen.
Ja, eine tolle Mission und eine absolute Empfehlung, da mal reinzuschauen. Herr Stefan, wir unterhalten uns heute speziell doch über die Diabetes, respektive alles, was damit zusammenhängt. Und das ist ja so ein echtes Damoklesschwert, das da über uns schwebt. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen. Wo stehen wir aktuell, was Diabeteszahlen angeht? Worum handelt es da sich da eigentlich? Und was macht eine Diabetes unterm Strich, wenn wir vor allen Dingen auch mal eine Typ-2-Diabetes, die ja häufiger vertreten ist, in den Fokus nehmen?
Ja, wenn wir einfach mal an die Zahlen gehen, wir haben ungefähr 8,5 Millionen Diabetiker in Deutschland. Man kann von einer halben Milliarde auf der Welt ausgehen. Und der überwiegende Teil, 90%, das sind die sogenannten, wie du es gerade schon gesagt hast, Typ-2-Diabetiker. Das hieß früher auch Altersdiabetes. Nur, wir haben jetzt auch schon 30, 40-Jährige, die diese Form des Diabetes bekommen. Und ich würde einfach mal vielleicht unterscheiden zwischen Lebensstil-Diabetes, also Lifestyle-Diabetes. Das sind die Personen, die einen Typ-2-Diabetes haben. Die haben, sind alle massiv übergewichtig. Also die haben einen Body-Mass-Index mehr als 27. Und dann haben wir eine kleine Gruppe, sind so ungefähr 10% der Betroffenen, die sind schlank. Und da spielt es keine Rolle, ob die jung oder alt sind. Und die Personen haben eine ganz andere Form des Diabetes. Das ist der sogenannte Typ-1-Diabetes. Manchmal tritt er auch im Alter auf. Den haben wir früher als Jugenddiabetes bezeichnet. Und meine älteste Typ-1-Diabetikerin, wo das aufgetreten ist, die war 78 Jahre alt. Und als die mich gefragt hat, was habe ich denn, da habe ich gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht war, es ist ein Diabetes. Und die gute war, es ist ein jugendlicher Diabetes. Und das hat die alte Dame sehr gefreut. Die ist dann mit über 90 Jahren vor kurzem verstorben. Und das ist immer so eine schöne Geschichte, dass man wirklich sagen kann, es gibt Menschen, die können nichts dafür, dass sie einen Diabetes haben. Das sind die, die schlank sind. Und dann gibt es die, die sehr übergewichtig sind. Und die haben die Riesenchance, ihren Diabetes selber in den Griff zu bekommen.
Ja, insofern schon mal wieder ein ganz, ganz wichtiger Hinweis darauf, das ist eine dieser Erkrankungen, auf die wir massiv Einfluss nehmen können. Und wie wir das machen können, darüber sprechen wir gleich explizit dann. Kannst du so im Allgemeinen festhalten, wo gesunde Blutzuckerwerte liegen? Weil häufig kommt man ja das erste Mal damit in Berührung mit Blutzuckerwerten, wenn vielleicht auch eine Diabetes schon vorliegt. Und dann ist die Range ja, in der man sich aus medikamentöser Sicht zumindest bewegen sollte, ja oft auch eine andere als bei einem gesunden Menschen?
Ja, also man muss einfach sagen, Diabetes ist erstmal eine Erkrankung, die man im überwiegenden Teil gar nicht merkt. Und das gehört eigentlich zum Vorsorgeprogramm bei Ärzten. Also wenn man zum Vorsorgeprogramm geht, dann sollte man sehen, sollte man ein bisschen auch mit drauf achten, weil manchmal wird das gerne vergessen, dass der nüchtern Blutzuckerwert gemessen wird. Also da wird aus der Vene Blut abgenommen. Und wenn dieser Wert, ich rede jetzt mal von Milligramm pro Deziliter, das in den neuen Bundesländern, redet man von Millimol, aber ich rede mal jetzt hier von Milligramm pro Deziliter. Man muss das immer durch 18 dividieren. Also wir reden von 126. Also wenn jemand einen Blutzuckerwert größer gleich 126 hat, dann ist das auffällig. Normal ist eigentlich unter 100. Also wer in dem Bereich zwischen 100 und 126 ist. Aber wichtig ist, diese Blutuntersuchung muss aus der Vene erfolgen. Also nicht mit irgendwelchen Geräten. Und ganz wichtig ist, es werden im Moment gerade für Lebensstilfragen solche Sensoren verkauft, diese sogenannten kontinuierliches Glukosemonitoring. Das sind zum Beispiel eine Firma ist die Firma Abbott, die hat den Freestyle oder es gibt den Dexcom. Und diese Sensoren, die kann man so kaufen, legt sich die an und dann kriegt man einen fürchterlichen Schreck, weil dann die Blutzuckerwerte nach den Mahlzeiten deutlich nach oben gehen. Und das ist in der Regel komplett normal. Aber bleiben wir mal bei der Diagnose. Wir haben einen anderen Wert, der vielleicht ein bisschen genauer ist oder eine bessere Aussagekraft hat, ist der sogenannte Langzeitblutzuckerwert. Jeder, der einen Diabetes hat, kennt den, der ist der sogenannte HbA1c. Das ist der Anteil vom roten Blutfarbstoff, der mit dem Zucker verbunden ist. Meiner liegt so ungefähr bei 5,3, 5,4. Anders ausgedrückt, 5,3% meines roten Blutfarbstoffs ist inaktiviert. Der kann nicht mehr das machen, was er machen soll, also den Sauerstoff aus der Lunge ins Gewebe transportieren. Und wenn jemand einen Diabetes hat, dann steigt dieser Wert an. Und ab 6,5 ist die Diagnose eines Diabetes vorhanden. Und manchmal haben Personen Werte von 10, 12 und merken es gar nicht. Und das ist halt ganz wichtig, dass man wirklich sagt, Diabetes ist nicht die Erkrankung, die man merkt. Es wird ja immer gesagt, Durst und Gewichtsverlust und was weiß ich. Das ist bei Personen, die einen Typ 1 Diabetes haben. Aber diejenigen, die einen Typ 2 Diabetes haben, die merken nichts und deshalb sind diese Werte so unheimlich wichtig. Und wenn dann noch Unklarheit besteht, kann man einen sogenannten Blutzuckerbelastungstest machen. Da trinkt man 75 Gramm Traubenzucker und nach 2 Stunden wird der Blutwert auch gemacht. Liegt der unter 200, hat man keinen Diabetes. Aber zwischen 140 und 200, dann hat man einen sogenannten Prädiabetes, eine Vorstufe. Und von den Personen, und deshalb ist dieser Test so wichtig, von diesen Personen zwischen 140 und 200 nach 2 Stunden entwickeln ungefähr jedes Jahr 10% einen Diabetes, wenn sie nichts daran machen.
Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du im Prinzip auch von dem Anstieg des Blutzuckers nach dem Essen gesprochen, was ja eine ganz natürliche Regulation ist. Gibt es da so Blickwinkel, die man haben könnte, vom Ausgangswert zum Anstieg? Denn du hast es angesprochen, diese kontinuierlichen Blutzuckermessungen, die sind heute auch gerade im Lifestyle-Bereich, in der Gesundheitsoptimierung, vielleicht auch im Gesundheitshacking sehr vertreten und bieten ja schon auch einen Blick darauf, was passiert zum Beispiel über Nacht oder wo laufen eben auch im Allgemeinen meine Blutzuckerwerte. Kann man da sagen, dass auch bestimmte Anstiege kritisch werden für jemanden?
Also kritische Anstiege haben wir nicht. Wenn jemand diese Werte, die ich gerade genannt habe, wenn er keinen Diabetes hat, muss er sich um diese Werte erstmal überhaupt gar keine Gedanken machen. Wenn jemand schlank ist, sollte diese Geräte unter keinen Umständen nutzen. Die haben überhaupt gar keine Aussagekraft. Wir nutzen diese Geräte aber bei Personen, die übergewichtig sind, weil, und jetzt kommen wir vielleicht auch zu unserer Ernährungsphilosophie, ich glaube nicht, dass die Menschen weltweit so dick geworden sind, weil sie so viel Fett essen, weil sie sich nicht bewegen, sondern weil wir in den 70er Jahren das Fett so verteufelt haben. Und Fett ist nicht das Problem, sondern wir essen mehr zu viele Kohlenhydrate und wir reden immer nur über Zucker. Zucker ist ein Teil der Kohlenhydrate. Also wenn ich den Haushaltszucker nehme, der ist schlecht, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, dann muss man wissen, dass zum Beispiel Kartoffelpüree einen höheren glykämischen Index hat als Haushaltszucker. Also wenn ich eine große Portion Kartoffelpüree esse, hat das auf den Blutzucker genauso oder vielleicht noch viel stärkere Auswirkungen oder eine Kartoffelsuppe, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, mir 2 Löffel Zucker in den Bauch haue. Und das kann ich analysieren anhand dieser Freestyle Libre oder Dexcom-Werte. Wenn ich dann sehe, nach der Mahlzeit schießt mein Blutzuckerwert in die Höhe, dann weiß ich, aha, hier habe ich etwas gegessen, das sehr viele Kohlenhydrate enthält. Und was machen die Kohlenhydrate oder was macht dieser Traubenzucker speziell? Der aktiviert Insulin. Und Insulin, sagen wir ja immer, das ist das Hormon, was Personen mit Diabetes nicht haben. Aber die Personen, die einen Typ 2 oder den Altersdiabetes haben, produzieren exorbitant viel davon. Und dieses Insulin hat eine zweite Wirkung. Es senkt nicht nur die Blutzuckerwerte, sondern es blockiert die Fettverbrennung. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn jemand übergewichtig ist, die meisten von denen produzieren exorbitant viel Insulin und können dadurch nicht abnehmen. Und wenn wir diesen zeigen mit diesen Geräten, in der Mahlzeit war Traubenzucker drin, also Kartoffelpüree oder irgendeine Kleinigkeit, die man zu sich genommen hat, dann hat man ein Biofeedback und das ist, ich sag mal immer, das ist eine gewisse Form von Hirnwäsche. Wenn wir Patienten so einen Sensor anlegen und die kommen dann zurück, dann sind die völlig fertig, weil sie sagen, sie glauben ja nicht, was ist zum Beispiel nach Obst passiert. Obst wird ja auch gehypt, aber wenn ich Gewicht abnehmen will, Obst ist gesund, keine Frage, aber wenn ich Gewicht abnehmen will, dann kann ich eigentlich nur Obst ohne Zucker essen und das gibt's auch, das ist Gemüse und davon kann ich essen, so viel ich will.
Das Obst ohne Gemüse, das ist ein super Bild, was direkt entsteht und auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp vor dem Hintergrund, dass ja auch Smoothies sehr beliebt geworden sind und im Grunde genommen extreme Zuckerbomben. Mit dem Nachteil noch, dass all das, was an Ballaststoffen drin ist, schön klein geschreddert worden ist. Stefan, du hast einen Bereich angesprochen, in dem jetzt eine Prädiabetes entsteht. Also es gibt ja irgendwo so einen Graubereich, wenn man da Langzeitblutzuckerwerte oberhalb, glaube ich, 5,8 bis 6,5% hat, dann deutet sich da ja was an. Wie reagierst du auf solche Werte? Ist das für dich schon ein Alarmsignal? Ist dann eigentlich schon eine Intervention und gerade so eine Verhaltensveränderung für dich gegeben?
Ja, also wer einen Wert hat 5,7 bis 6,5 oder wenn ein Blutzuckerwert nach der Stimulation, also nach diesem Blutzuckerbelastungstest zwischen 140 und 200 ist, dann ist wirklich, ja, wenn jemand dann übergewichtig ist, dann muss man bei diesen Personen wirklich darauf drängen, dass sie ihre Ernährung und ihr Verhalten ändern. Es gibt zwei Dinge, die ich im Verhalten ändern kann, ist weniger Kohlenhydrate essen. Dadurch nehmen die Personen automatisch Gewicht ab. Das ist manchmal gar nicht so schwierig, wie es immer klingt. Wenn ich denen natürlich sage, sollen sich fettarm und mit vielen Kohlenhydraten und Zwischenmahlzeiten ernähren, das funktioniert nicht. Und da hat die Ernährungswissenschaft oder geben wir häufig falsche Ratschläge. Das muss man wirklich so sagen. Und die zweite Sache, und die ist ganz exorbitant wichtig, ist Bewegung. Bewegung hilft, den Blutzucker zu senken, weil die Muskeln verbrennen auch den Zucker. Und wenn die Muskeln den Zucker verbrennen, sinkt der Blutzuckerwert ab. Also von der Seite her eine vernünftige Ernährung, die kann durchaus, und ich sage immer, Fleisch ist ein ethisches Thema und kein gesundheitliches Thema. Man kann durchaus gut auch mal Fleisch essen, man kann Eier, man braucht keine Angst haben vor dem Cholesterin. Das ist auch so ein Mythos. Die American College of Cardiology sagt, man sollte diese Fette, die tierischen Fette, unter keinen Umständen verteufeln. Man sollte eher darauf achten, dass man keine Fertigprodukte isst, wo dann irgendwelche Fette reingemischt sind. Aber von der Seite her eine vernünftige Ernährung, wenig Kohlenhydrate und dann wirklich versuchen, Gewicht abzunehmen und sich mehr zu bewegen. Aber das ist nicht so, dass man sagen kann, wenn jemand einen Diabetes hat, dann ist Ende. Sondern wir wissen aus großen Studien, und wir haben selber solche Studien hier in Düsseldorf gemacht, zum Leidwesen von vielen meiner Kollegen, weil die immer sagen, das glauben sie nicht und das war ja ein bisschen tendenziell. Also was wir machen ist, wir machen radikale Gewichtsabnahme und ein Kollege aus England hat das auch gemacht. Der hat Personen, die 4 Jahre schon den Diabetes hatten, die hatten dann zum Teil schon 2 oder 3 Diabetesmedikamente, die hat er einer radikalen Gewichtsabnahme zugeführt mit Formuladiäten, mit solchen Pulverdiäten. Das machen wir auch. Und hat dann, nach einem Jahr waren 50% ohne Diabetes. Das heißt, er hat die aus dem Diabetes wieder in Normalzustand zurückgeführt. Und das war eine Studie in Südengland und die ist wirklich an Hausarztzentren durchgeführt worden. Und da gibt es keinen Grund, warum wir das nicht auch schaffen. Aber wir haben hier einfach viel zu viele Blöcke in den Köpfen. Wir brauchen die Medikamente, keiner wagt Medikamente abzusetzen. Und aus diesem Grund Prädiabetes, Gewichtsveränderung, keine Medikamente. Wenn einer schon Medikamente hat und hat einen Diabetes und er ist übergewichtig und der hat Riesenchancen durch Gewichtsabnahme sein Diabetes. Wir sprechen nicht von Heilung, weil das ist das falsche Wort. Wenn man wieder in die alten Dinge zurückfällt, dann kommt der Diabetes wieder. Aber wir sprechen von Remission. Das kennen wir ja auch von Tumoren. Wenn einer jetzt, sagen wir mal, einen Tumor hatte und er ist behandelt worden, dann sagen wir ja auch nicht, der ist geheilt, sondern wir sagen, dann ist in einer Remission. Wir müssen dann einige Jahre abwarten, um dann wirklich zu sagen, er ist geheilt. Und so ist das halt auch beim Diabetes. Also von der Seite her, eine frühe Diagnose, eine saubere Diagnose ist schon die halbe Heilung. Weil wenn man zu lange wartet, treten halt Komplikationen auf und die können sehr, sehr unangenehm werden.
Kannst du zu den, also erstmal eine sehr erfrischende Sichtweise, nicht nur, sondern eine science-based Aussage, die ich absolut begrüße, da einfach auch an den eigenen Beitrag so klar zu appellieren und so klar zu machen, wie groß der Einfluss eben auch hier selbst bei klaren Diagnosen ist, finde ich sehr erfrischend. Also vielen Dank erstmal dafür. Kann man im Allgemeinen sagen, dass es schon, also dass es überhaupt keine Zeitspanne gibt, in der so ein Typ-2-Diabetes bestanden hat, um wieder weg von ihm zu kommen, in Anführungszeichen, also ihn, das, den Organismus wieder in seine ursprüngliche Funktion zurückzuführen?
Ja, es ist natürlich so, je länger der Diabetes ist, umso schwieriger ist es. Wir wissen, dass es in den ersten 4 Jahren sehr gut funktioniert. Es gibt aber auch neue Möglichkeiten. Also wir sind gerade dabei mit dem evangelischen Krankenhaus und wir als katholischer Verbund, ich sage immer ganz locker, wir sind der erste ökumenische Forschungsverbund in Deutschland. Wir haben ein neues Verfahren, was wir kombinieren mit der Ernährungsumstellung. Und da wird der Dünndarm abgetragen durch eine Hitzeinaktivierung. Und da können wir auch Personen einschließen, die schon noch ein bisschen länger dabei sind. Aber man kann im Endeffekt sagen, ich habe auch einen Patienten, da gibt es eine große Arte-Dokumentation drüber, der hat 10 Jahre Insulin gespritzt und den haben wir dann wieder von der Insulintherapie absetzen können. Der hat dann gar keinen Diabetes mehr gehabt. Also das kann man nicht voraussagen, aber man kann generell sagen, je kürzer die Diabetesdauer, umso größer ist die Chance, mit der Ausnahme derer, die jetzt, sagen wir mal, einen Typ-1-Diabetes haben, der manchmal nicht so ganz zum Ausdruck kommt. Also wir testen bei unseren Patienten immer die vorhandene Insulinproduktion. Hat einer genügend Insulin, dann sage ich, komm, jetzt lassen wir mal alles weg. Ihr kriegt diese Pulverdiät. Wir haben da sehr, sehr viel Forschung gemacht. Wir können dann wirklich sagen, also manchmal sage ich, also Sie haben eine 100%ige Chance, wenn Sie sich nur dran halten. Und dann kriegen die eine Woche lang, wir arbeiten mit einem Produkt, wo wir ein Sponsoring hatten, weil es ist ja auch schwierig, solche Studien zu machen. Die Firma Almased hat da wirklich sehr, sehr viel Geld in Forschung gesteckt und wir haben da wirklich für Leute, die in der Wissenschaft sind, wir haben über 70 Impact-Faktoren mit Studien gesammelt und das ist schon sehr beeindruckend für ein Nahrungsmittel, muss man sagen. Und wenn wir den Leuten das dann eine Woche lang geben, dann sehen die schon an den Blutzuckerwerten und da kann man wieder diese kontinuierliche Glukosemonitoring einsetzen, weil die Leute sehen, dass innerhalb von 5 Tagen die Blutzuckerwerte sich fast normalisieren und dann ist man natürlich total begeistert und ist natürlich motiviert, das ganze Ding weiterzuführen. Also von der Seite her, glaube ich, müssen wir im Endeffekt den Leuten einfach nur zeigen, hier, da ist eine Chance, da könnt ihr etwas machen und die Dauer des Diabetes würde ich erstmal gar nicht so in den Vordergrund stellen.
Ja, sehr, sehr spannend. Mit Blick auf mit Blick darauf, was Diabetes alles mitbringen kann. Vielleicht machen wir dazu eine ganz kurze Exkursion, weil wenn wir jetzt mehrfach darüber gesprochen haben, viele merken es erstmal überhaupt nicht. Ist vielleicht auch gut, einmal klar zu machen, was entsteht denn aus so einem manifestierten Diabetes? Was macht er denn für Probleme im Körper? Kannst du dazu ein paar Sachen einfach mal vorstellen, die damit oft einhergehen dann?
Ja, also erhöhte Blutzuckerwerte, wenn die dann über diese Norm gehen, können an verschiedenen Organen oder fast an allen Organen irgendwelche Schäden hinterlassen. Das, was wir am meisten erstmal fürchten, sind die Schäden an den großen Gefäßen. Also Diabetes gehört neben Bluthochdruck, neben erhöhten Blutfetten und neben Rauchen zu einem der 4 Risikofaktoren. Also wenn jemand einen Herzinfarkt entwickelt, dann aus völliger Gesundheit, da sage ich immer, das gibt's nicht. Also gibt ganz, ganz, ganz selten mal einen von 100, der hat vielleicht da eine ganz besondere Form, aber der überwiegende Teil, ich habe auch mal in meiner Ausbildung auf der Intensivstation gearbeitet, der hat entweder einen dieser 4 Faktoren und Diabetes ist ein Risikofaktor. Also wenn man zum Beispiel häufig, ich kann das vielleicht an einem Beispiel bringen, wenn jemand einen Diabetes hat, einen Typ-2-Diabetes, wo viele ja sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, ist ja nur ein Zückerchen, der hat statistisch das gleiche Risiko, einen Herzinfarkt zu entwickeln, wie jemand, der keinen Diabetes hat, aber schon einen Herzinfarkt. Und deshalb sprechen wir beim Diabetes immer auch gerne vom Herzinfarkt-Äquivalent. Das heißt, die Personen haben so ein hohes Risiko. Und da wird der ein oder andere vielleicht jetzt ein bisschen Schweißausbrüche bekommen, weil was es bedeutet, einen Herzinfarkt zu haben und einen zweiten zu entwickeln, das können wir irgendwie nachvollziehen. Dass der Diabetes aber genau das gleiche Risiko hat, das hat man nicht im Gefühl. Das ist halt diese unterschiedliche Risikowahrnehmung. Aber der Diabetes führt nicht nur zum Herzinfarkt, sondern zum Schlaganfall. Er kann auch andere Organsysteme befallen, Augen, Nieren und Nerven. Und bei den Nerven, und das ist gerade für Männer etwas, also wenn man 10 Jahre Diabetes hat, der ist nicht gut eingestellt, ja, dann hat man eine Impotenz und da hilft auch die kleinen blauen Pillen nicht mehr. Und das ist etwas, was man erst in einer späten Phase erlebt. Und das ist etwas, was wir immer sehen, wer jetzt Bluthochdruck hat und Diabetes, der hat eine sehr hohe Rate auch an Demenz. Und das wird einfach immer um den Tisch gekehrt. Da ist das Alzheimer. Nein, wir können im mittleren Alter die Demenz im Alter wirklich verhindern. Blutdruck einstellen, Blutzucker einstellen, das sind schon ganz, ganz wesentliche Faktoren. Und wenn man sich dieses ganze Spektrum anschaut, das kann bis hin zur Erblindung führen. Die Erblindungszahlen sind Gott sei Dank, weil wir auf den Blutzucker besser achten, deutlich abgefallen in den letzten Jahren. Wir können Dialyse, also Nierenversagen haben. Wenn die Beine betroffen sind, man merkt Schmerzen nicht mehr und dann hat man irgendeine Blase, dann kommt es halt zu katastrophalen Veränderungen bis hin zur Amputation, die im Übrigen vielleicht einfach nur so in Klammern gesagt im überwiegenden Fall gar nicht notwendig sind. Da ist auch ärztliches Fehlversagen spielt eine große Rolle, weil man da nicht an die Durchblutung denkt, sondern immer nur denkt, naja, da muss man irgendwie so ein bisschen was abschneiden, dann wird das schon wieder gut. Also das sind ganz, ganz viele Erkrankungen, auf die man sich einlässt. Und ich glaube, Diabetes ist etwas, was ich ehrlich gesagt nicht haben will. Und deshalb kann ich eigentlich nur sagen, im mittleren Alter wirklich aufpassen, Vorsorgeuntersuchungen machen. Und wenn man dann mitbekommt, ich bin auf dem Weg, dann muss man halt radikal das Leben ändern. Es gibt manchmal Patienten, die sagen, jetzt muss ich aber viel Lebensqualität aufgeben. Ich kann jetzt meine Brötchen nicht mehr essen und ich kann jetzt meine Torten nicht mehr essen. Dann sage ich, ja, man muss mal gucken, wann gebe ich Lebensqualität auf und die hole ich mir dann aber später wieder rein. Und manchmal habe ich auch Patienten, wenn die dann 10 Kilo Gewicht abgenommen haben, die sind andere Menschen, die sind dann viel vitaler. Und ich glaube, man sollte sich diesem Experiment stellen und nicht alles, was man muss nicht immer alles futtern, was man vorgesetzt bekommt.
Ja, auch noch ein schöner Ausblick, um zu zeigen, wie weitreichend wirklich der Einfluss dieses in Anführungszeichen Zückerchens ist. Bei all dem, was du jetzt auch nochmal hervorhebst, wie hoch wirklich der persönliche Einfluss auf diese Erkrankung ist. Ich habe mich vor einigen Wochen in einem Interview dazu so geäußert, dass ich gesagt habe, bei bestimmten Erkrankungen sollten wir das Experiment wagen, das eine Zeit lang auch medikamentös durchaus zu unterstützen. Und danach müssen wir aber auch im Sinne einer Solidargemeinschaft uns entschließen, dass wenn Menschen nicht bereit sind, ihren persönlichen Beitrag, du hast es angesprochen, Ernährungsumstellung, Bewegung mal als zwei ganz wesentliche Hebel dazu beizutragen, dann wird es irgendwann ein Bereich, in dem man selber auch diese Leistungen wie beispielsweise Medikamente bezahlen muss. Ich würde das jetzt nicht auf alle Fälle übertragen, da gibt es sicher auch Ausnahmen, aber im ganz Allgemeinen. Wie schätzt du sowas ein? Ist das in deinem Interesse?
Also Bestrafung gehört eigentlich nicht zu meinem Repertoire, weil ich glaube, wenn jemand eine Erkrankung hat, dann muss ich das Möglichste tun, ihn zu unterstützen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich auch Medikamente zur Verfügung stellen. Und gerade, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wenn jemand jetzt nochmal raucht, zahlen wir ihm dann die Tumoroperation nicht. Wenn jemand säuft, zahlen wir ihm dann halt nicht die Ösophagusvarizen, also das Bluten aus dem. Also ich glaube, da sollten wir wirklich sagen, wenn einer die Erkrankung hat und manche Personen schaffen es einfach nicht. Und ich glaube, da ist sicherlich von der Solidargemeinschaft es förderlich. Aber wir müssen die Menschen unterstützen und vielleicht das einfach mal umdrehen. Es gibt nicht so viele Menschen, die unbedingt Tabletten nehmen wollen. Wir beraten sie falsch. Und das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, den ich immer wieder anbringe. Wir müssen einfach einfach mal überlegen, was empfehlen wir den Leuten. Wenn jemand zum normalen Arzt geht, dann kriegt er halt sehr, sehr schnell Insulin. Warum? Weil es da Incentives gibt. Also eine Insulintherapie bei Typ 2 Diabetes ist eigentlich kontraindiziert. Man gibt das in sehr späten Phasen. Vor 10 Jahren hat jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum war, eine Insulintherapie gehabt. Aber heutzutage ist das auch auf den wissenschaftlichen Leitlinien nicht mehr erlaubt. Aber trotzdem, sogar die Kassen profitieren davon. Eine Kasse, die bekommt für einen Patienten, der eine Insulintherapie hat, der mehr als 20 Einheiten am Tag bekommt, ungefähr 2.200 Euro aus dem Risikostrukturausgleich. Und insofern haben wir da viele Bereiche gesetzt, sodass manch ein Patient gar nichts dafür kann. Und ich glaube, daran müssen wir eher arbeiten. Wir müssen mal gucken, wie können wir Lebensstilinterventionen machen. Wir haben jetzt zusammen mit der AOK Rheinland-Hamburg eine Studie, die wir eigentlich mit 200 Leuten durchgeführt haben, jetzt auch mit über 1000 Leuten reproduziert. Die ist vom gemeinsamen Bundesausschuss finanziert worden. Und da hoffe ich jetzt, dass man wirklich auch da nicht nur irgendwas finanziert, sondern irgendwann sagt, weil es war erfolgreich, wir haben es jetzt publiziert. Wir konnten zeigen, dass wir da wirklich den Menschen helfen. Und ich glaube, dass wir solche Dinge in die Allgemeinversorgung reinbringen müssen. Da müssen wir nicht irgendwelche Zentren aufbauen. Wir haben das als App zur Ernährungsberatung. Wir haben 30 Videos gedreht und dann bekommen die Personen das nach und nach. Das haben wir auch alles evaluiert. Aber wenn ich dann mit den einzelnen Playern im Gesundheitssystem spreche, dann höre ich immer wieder, ja, das ist aber kompliziert und da müssen wir daran denken, ah nee, das lassen wir nicht. Also ich glaube, das Gesundheitssystem ist so ein Minenfeld und daran müssen wir arbeiten und wir dürfen nicht die Betroffenen bestrafen. Vielleicht eher die Kassenchefs bestrafen, wenn sie zu viele Leute auf Insulin haben. Ich glaube, da müssen wir völlig das ändern. Und wir müssen auch die Gesetzgebung ändern. Wir müssen nicht nur einen Risikostrukturausgleich oder einen Morbiditätsausgleich schaffen, sondern wir müssen auch einen Präventionsanreiz schaffen. Eine Kasse, die sich um ihre Patienten kümmert, die weniger Insulin brauchen, die weniger Medikamente brauchen, die müssen einen Vorteil haben, damit die auch in diese Systeme investieren. Und da sehe ich im Moment absolut gar nichts. Und warum sollen wir Menschen bestrafen, wenn die Gesundheitspolitik versagt?
So, das waren jetzt 2 Minuten Statements, die eigentlich jedes Mal Jubel verdient haben und einfach zeigen, dass wir hier nicht an einer Stelle ein Hinkebein haben, sondern an ganz vielen. Und mein Blick ist ja nochmal darauf, wir nehmen uns ja viele Gelder, die wir sehr sinnvoll einsetzen können. Allein deine Arbeit, wenn ich höre, dass in Teilen da auch ein sehr hohes persönliches Engagement oder eben auch Gelder gebraucht werden, um das mit einer Interventionsstudie so zu belegen, was eigentlich auch offensichtlich ist und immer noch mehr belegt wird und immer klarer scheint, nur weil es im Hintergrund große Player gibt, die damit auch viel Geld verdienen. Und wir uns damit ja die Möglichkeit nehmen, auch dieses Engagement, was du in deiner täglichen Praxis unheimlich stark vertrittst und voranbringen möchtest, einfach beschneiden, weil irgendwo fehlt das Geld. Wir sehen ja, dass auch jetzt gerade viel gespart werden muss. Ist das einfach schade. Ich würde gerne einen ganz kurzen Exkurs auch nochmal in Richtung Nahrungsmittel machen, weil wir hören immer wieder was von Ernährungsampel. Mal ist auch eine Zuckersteuer, wie sie ja sehr erfolgreich auch, glaube ich, in Großbritannien eingesetzt wird, irgendwie auf der Tagesordnung, vielleicht auch auf einem sehr niedrigen Punkt bei uns hier auf der Tagesordnung. Wir haben das Problem, dass vieles auf den Verpackungs- und ich sage gerne Beipackzetteln, es sind für mich keine Zutatenlisten, sondern eher Beipackzettel, was da so draufsteht, reichlich intransparent ist, wenn jemand sich nicht ausführlich damit auseinandersetzt. Ich weiß nicht, wie viele Bezeichnungen es für Zucker beispielsweise gibt. Wir finden es in Lebensmitteln, wo wir uns eigentlich nur noch erschrecken dürfen und wundern dürfen, warum es da drin ist. Wie viel Anteil hat denn hier auch eine Nahrungsmittelindustrie und was darf die Politik vielleicht auch hier mal regulierend machen, wenn es wirklich, und das müssen wir sagen, wirklich um die Gesundheit der Menschen geht und nicht um irgendwelche Gelder.
Ja, also ich muss einfach sagen, die Zuckersteuer ist für mich einfach ein No-Go, weil die Zuckersteuer, da müssen wir auch eine Brötchensteuer, eine Reissteuer und eine Kartoffelsteuer einführen, weil ob ich jetzt Kartoffelpüree esse oder ob ich Traubenzucker esse, ist kein Unterschied für die Personen, die übergewichtig sind. Und insofern lenkt das nur von dem wirklichen Thema ab. Ich hatte einen Auftritt in der Heute-Show mit Lutz van der Horst und Fabian Köster und denen haben wir so einen Sensor angelegt und die waren dann nachher völlig überrascht, was sie alles hatten. Sie haben eine Bio-Pizza gegessen und plötzlich ist der Blutzucker angestiegen bis zum geht nicht mehr. Und ob ich da Zucker esse oder ob ich eine Bio-Pizza esse, die vielleicht besonders gut ist. Vielleicht noch so ein anderes Beispiel, was wir da bei diesem sogenannten Nutri-Score haben, den ja die Politik produziert hat. Wir haben ein Lebensmittel, von dem wir wissen, dass es Herzinfarkte verhindert, wenn wir es in größerem, wenn wir es intensiv nutzen, das ist Olivenöl. Da gab es eine spanische Studie, eine wirkliche hochwertige Studie. Bisher arbeitet ja die Gesundheits-, Ernährungswissenschaftler immer nur mit Beobachtungsstudien. Die gucken sich an, was die Leute essen und schauen dann, was kommt hinten raus. Und das ist nicht sehr aussagefähig, weil das ist halt eher, man weiß ja nicht, wie die Menschen sich sonst verhalten. Aber wenn ich jetzt zwei Gruppen nehme, ich randomisiere die, das heißt, ich teile die zufällig in verschiedene Gruppen auf und gebe den einen, und das haben die Spanier gemacht, eine fettarme Gruppe und die andere hat 1 Liter Olivenöl gekriegt oder die dritte Gruppe hat 30-40 Gramm Nüsse pro Tag gekriegt. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass die nach 4,5 Jahren abgebrochen werden musste, weil die fettarme Gruppe, und das war die Studie nennt sich Predimed-Studie und die kennt kaum einer in Deutschland. Wenn man herumgeht und fragt, auch Ernährungsexperten, die haben davon nichts gehört. Es ist im New England Journal publiziert worden, also einem der höchsten Journale. Aber die Studie musste abgebrochen werden, weil die mehr Fett bekommen haben, also entweder Olivenöl oder Nüsse, die haben im Endeffekt geringere Rate an Herzinfarkten gehabt im Vergleich zu der fettarmen Gruppe. So, jetzt nehmen wir uns einfach mal beim nächsten Besuch im Supermarkt einfach mal eine Olivenölflasche und da werden wir sehen, dass dort im Nutri-Score E oder D drauf ist. Warum es da Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Aber daran erkennt man schon mal, und wenn man dann ein Regal weitergeht, dann sieht man die Gummibärchen und dort ist ein B drauf, weil wenig Fett drin ist. Und da kann man eigentlich nur als Ernährungsexperte oder jemand, der die wissenschaftliche Literatur liest, eigentlich nur ein Stück Holz suchen und wo kann ich da reinbeißen. Das ist so daneben und ich habe dann auch nach der Heute-Show, wo auch der Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, also mein Kollege, der hat ja auch mal Medizin studiert, aber ich würde ihn nicht als Arzt bezeichnen, und parallel dazu war auch der Cem Özdemir und ich habe beide angeschrieben und dieses Schreiben war ein öffentliches Schreiben über das ZDF an sie auch weiter adressiert und es war in der Ärztezeitung in voller Länge publiziert und die beiden Herren haben mir noch nicht mal geantwortet. Vielleicht war es auch zu provokant formuliert, ich habe es begonnen mit, wir waren in der gleichen Sendung, wir haben uns aber nicht gesehen, weil wir an unterschiedlichen Tagen gedreht wurde. Sie als Minister, ich als Experte, das war vielleicht schon ein bisschen provokant und ich habe sie zum Schluss auch zu einer Fortbildungsveranstaltung zu mir nach Düsseldorf eingeladen. Aber zumindest mal antworten, das ist ja ein ganz nettes Schreiben. Also wer austeilt, muss auch einstecken können. Und das, finde ich, eigentlich zeigt ja, wo wir da sind. Gesundheitspolitik, Ernährungspolitik, das ist ja nur Flickenschusterei. Und also von der Seite her kann ich nur sagen, die Nahrungsmittelindustrie könnte da viel erreichen. Und ich habe schon mit einigen Firmen gesprochen. Ich habe gesagt, da ist ein Milliardenmarkt. Wir sehen es ja jetzt an diesen neuen Medikamenten, die da auf den Markt gekommen sind, wie viele Menschen bereit sind, exorbitant bis zu 10, 12 Euro am Tag auszugeben, um abzunehmen. Und ich glaube, die Nahrungsmittelindustrie, die lässt so viel Geld am Boden liegen, wenn man andere Produkte anbietet, denen man sagt, passt mal auf, wenn ihr dieses Produkt esst, wenn ihr diese Produktserie esst, dann garantieren wir euch, ihr nehmt Gewicht ab. Und das gibt es, das ist möglich. Und ich glaube, dass da in den nächsten Jahren vielleicht der eine oder andere jetzt aus diesen Erfahrungen, ich meine, dieser Hype, den wir da um diese Abnehmenspritzen haben, der ist ja so exorbitant, da fragen sich ja die Leute, wie viel Geld haben die Leute denn zur Verfügung, dass sie sich dann solche Spritzen in den Bauch rammen können. Und das wird wahrscheinlich auch vielleicht den einen oder anderen zum Aufwecken. Industrie hat die Aufgabe, wenn ich Shareholder Value, wenn ich ein Shareholder bin, dann will ich halt Geld mit denen verdienen. Die haben die Aufgabe, die haben keine Aufgabe, Gesundheitspolitik zu betreiben. Die müssen das im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten machen. Und das tut die Industrie, weil manchmal fällt einer auf, dann kriegt er einen auf die Mütze oder wird dann auch angeklagt. Aber was die im Moment machen, ist alles im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Nur wir geben denen falsche Rahmenbedingungen. Und deshalb ist mein Kritikpunkt eher an der Gesundheitspolitik und eher an der Ernährungspolitik.
Für mich ist diese Medikamententhematik, die du jetzt ansprichst, allerdings auch wieder ein klares Zeichen dafür, dass die Leute den einfachen Weg gehen wollen. Denn wie gesagt, vieles, auch wenn wir viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, zu leisten haben, wie du es immer wieder unterstreichst und man überrascht sein darf, dass auch in bestimmten Expertenkreisen offensichtlich dieses Wissen einfach nicht vorhanden ist, das einen so wesentlichen Beitrag leisten könnte, dass wir auch vielfach sehen, dass die Leute gerne eben lieber ein Spritzchen nehmen, als eben auf das, was ihnen so gut schmeckt und ihnen so gut tut, in Anführungszeichen, zu verzichten. Und vielleicht auch das dann noch kurz ergänzt, wenn irgendjemand hier Herrn Lauterbach oder Herrn Özdemir persönlich kennt, der möge bitte noch mal darauf hinweisen, dass Professor Martin noch auf eine Antwort wartet. Das wäre dann auch schön. Im Übrigen, dieses Stück Holz, ich würde da, glaube ich, nicht reinbeißen. Ich würde mit dem Holz, wenn es etwas größer ist, gerne noch etwas anderes machen. Es tut schon wirklich, und das ist so erfrischend, das heute auch noch mal aus deinem Munde zu hören, es tut schon wirklich weh, wenn wir sehen, wie viel Potenzial wir hier auf der Strecke lassen und was ja wirklich am Ende des Tages weit über die Kosten hinaus an persönlichem Schicksal damit einhergeht, wenn Menschen eben an einer völlig überflüssigen Erkrankung am Ende des Tages sogar sterben dann.
Ja, also Diabetes ist auch ein Faktor. Personen, die einen Diabetes haben, haben eine eingeschränkte Lebenserwartung. Aber vielleicht nochmal auf diese Spritzen zurückzukommen. Diese Spritzen sind ja nicht schlecht, man muss es einfach so sagen. Und ich glaube, wir müssen sie kreativ einsetzen. Und für die Personen, die jetzt, sagen wir, sich diese Spritzen besorgen, kann man nur sagen, ihr werdet wieder genau das Gewicht haben, wenn ihr aufhört zu spritzen, was ihr vorher habt. Da gibt es ganz gute Daten, die zeigen, wenn ich diese Semaglutid, das ist der Wirkstoff, den es ja auch als Diabetesmedikament eingesetzt wird, wenn ich den spritze, dann nehme ich Gewicht ab. Wenn ich aufhöre, geht das Gewicht wieder hoch, und wenn man wirklich auch 10% abgenommen hat, ist das Gewicht dann in anderthalb Jahren wieder drauf. Und ich glaube, wir müssen kreativer werden. Viele Menschen leiden ja darunter. Und ich glaube, wir müssen den Leuten, und wenn Leute zu mir kommen, übergewichtig sind, sagen, ich möchte gern diese Spritze, die müssen sie ja selber kaufen. Da gibt es viele, die sagen, ich bin gern bereit, das zu bezahlen. Dann mache ich immer folgenden Deal. Ich sage, lassen Sie uns doch mal mit unserer Methode, wir sagen dazu die Low-Insulin-Methode, weil wir den Menschen sagen, lasst alles weg, was Insulin auslöst, wie wir am Anfang schon gesprochen haben. Insulin blockiert die Fettverbrennung, Insulin fördert die Fettablagerung im Körper. Wenn wir das versuchen, die Ernährung dahingehend zu bringen, dass wir alles weglassen, das sind ja nicht nur die Kohlenhydrate, nicht nur der Zucker, sondern halt auch künstliche Süßstoffe, die in Kombination mit Kohlenhydraten auch die Insulinproduktion anregen. Wenn wir das weglassen und die Person dann 5 oder 6 Kilo abnehmen, dann können die durchaus, weil sie ja dann wissen, wie sie Gewicht abnehmen, sich mit diesen Spritzen unterstützen. Da müssen wir sie unterstützen. Und dann, wenn sie dann ein gewisses Gewicht erreicht haben, muss man hoffen, dass sie das Gewicht auch halten, weil sie dann die Ernährung fortführen. Und ich glaube, ich ist manchmal nicht so, ich habe auch am Anfang häufig gedacht, Mensch, die spritzen sich lieber, aber die Menschen haben häufig schon, weil sie halt die falschen Informationen bekommen haben, sind sie so frustriert. Und ich glaube, wir müssen eine Pluralität der Ernährungsprogramme auch akzeptieren. Wir haben unser Programm, was wir wissenschaftlich analysiert haben, haben wir versucht, durch die gesetzlichen Krankenkassen als Gewichtsabnehmprogramm zu zertifizieren. Und das wurde abgelehnt, weil wir den Low-Fat-Ansatz nicht fahren und weil wir Formuladiäten, also Pulverdiäten, mit einsetzen. In wissenschaftlichen Studien, Wissenschaft zählt in Deutschland nichts, da ist Ideologie. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, aber ich sehe da wenig Chancen, weil ja, da spielen wieder die Partialinteressen. Und das ist nicht nur das Geld verdienen, sondern ein Wissenschaftler, der sein ganzes Leben an Low-Fat gearbeitet hat. Wie gefährlich ist Fett? Wenn der plötzlich sagen muss, ich habe die letzten 40 Jahre Mist gebaut, ist für ihn wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, diese Generation der Ernährungswissenschaftler muss erst aussterben, und dann haben wir vielleicht eine Chance. Die gehen dann nach und nach in Rente und dann haben wir vielleicht die Chance, dass sich wieder neue Dinge etablieren können.
Und trotzdem ist es so wertvoll, dass jetzt schon die Stimmen da sind, so wie deine, die darauf hinweist, wie viel Potenzial eigentlich genau darin liegt. Ich glaube, daran nicht müde zu werden und vielleicht noch den ein oder anderen Podcast und die ein oder andere Sendung zu besuchen, ist ganz, ganz viel wert. Dann gibt es vielleicht schon eine Übergangsphase, in der noch nicht alle anderen weg sein müssen und es trotzdem schon Bewegung gibt. Also vielen, vielen Dank, lieber Stefan, für deinen tollen Input. Ich würde dir sehr, sehr gerne nochmal abschließend das Wort übergeben, wenn du noch als solches einen Appell hast. Vielleicht ja auch total spannend nochmal, wir haben Olivenöl gehört. Welche Lebensmittel sind vielleicht noch auf deiner Favoritenliste bei einer gesunden Ernährung? Und nochmal aus meiner Sicht den wirklich guten Tipp, schaut euch die Seite rezept-frei.de einmal an. Da gibt es wirklich jede Menge Inspiration und auch einfach handfeste wissenschaftliche Belege dafür, wie das Leben gesünder zu gestalten ist.
Ja, also ich kann nur vielleicht zum Abschluss sagen, erstmal keine Angst vor Fett, keine Fertigprodukte. Und ich sage auch immer, das vegane Würstchen ist für mich fraktionierter Suizid, auch wenn es ein bisschen brutal anhört. Aber was da in diese Ersatzprodukte alles reingemischt wird, da wird einem wirklich übel. Da werden wir richtig auch noch mehr Erkrankungen bekommen. Wenn einer vegan sich ernähren will, dann muss er halt normale Produkte nehmen, selber kochen, kochen wie Oma schon gekocht hat, das ist gleich wichtig, nicht nur wie Oma, sondern wie Oma gekocht hat, das ist entscheidend. Und vielleicht darf ich zum Abschluss auch noch darauf hinweisen, wir haben das ganze Thema auch in einem Buch mal zusammengefasst, das heißt, wie Insulin uns alle dick oder schlank macht, und wer wirklich in der Lage ist zu lesen, der kann vielleicht mit diesem Buch ein bisschen einen Schritt weitergehen, wenn er das Problem hat mit Gewicht. Und die wichtigste Botschaft für diejenigen, die schlank sind, die also einen Body Mass Index unter 25 haben: bitte nicht sich über Ernährung Gedanken machen, weil das ist ja die zweite Sache. Da gibt es Menschen, die sind schlank und die überlegen, wie kann ich denn an der Ernährung, wie kann ich irgendwie was machen. Nein, Ernährung ist primär Übergewicht. Und es gibt keine Studie, wenn einer eine Studie hat, dann soll er sie mir schicken, die zeigt, dass jemand, der, ich sag mal ganz brutal, wenn jemand nur Cola und Chips isst und dabei schlank bleibt und viel Sport macht und genug Muskeln hat, das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Aber wer das wirklich schafft, Der hat kein Problem. Und ich glaube, wir müssten immer wieder unterscheiden, übergewichtig und schlank. Und die Empfehlung, die ich heute gegeben habe, sind primär für Personen, die übergewichtig sind und noch etwas haben, eine Erkrankung. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Lifestyle- oder Schönheitsideale zu verfolgen, sondern ich glaube, dass die Gewichtsabnahme, dass der Lebensstil integraler Bestandteil von der Behandlung von Erkrankungen ist. Und dann hört es nicht nur beim Diabetes auf, das geht hin bis zum Herzinfarkt, bis zum Schlaganfall. Wir können auch den Personen, die wirklich eine Katastrophe dann schon erlebt haben, durch eine Lebensstiländerung wesentlich mehr Perspektive geben. Und von der Seite her ist das, glaube ich, eine positive Nachricht für alle. Es ist nie zu spät, sei denn der Deckel ist drauf, und dann kann ich mich auch nicht mehr bewegen.
Also es war jetzt kein Appell zu Cola und Chips noch abschließend. Wir verlinken natürlich alles, was Stefan hier noch zum Abschluss gesagt hat. Und ich glaube, ich kann klar sagen, auch im Sinne aller Zuhörer oder Zuschauer und Zuschauerinnen, wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ich glaube, dass das im Interesse von uns allen ist. Vielen Dank für deinen Besuch hier und heute.
Gerne.